Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Jakobusbrief im 5. Kapitel, die Verse 13 bis 16. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn Jesus Christus, liebe Gemeinde, die meisten Erfindungen, die der Mensch gemacht hat, die wurden erfunden, um ein tiefes menschliches Bedürfnis zu stillen. Und so war es zum Beispiel auch bei den Erfindungen im Bereich der Kommunikation. Menschen wollen untereinander in Kontakt bleiben. Das ist nun mal so. Aber das Problem dabei ist, irgendwann sind die Entfernungen zwischen den Menschen so groß, dass einfaches Rufen nicht mehr ausreicht. Und was macht man da? Die Menschen haben sich etwas einfallen lassen, haben Dinge erfunden, um diesem Problem entgegenzutreten. Angefangen hat alles zum Beispiel mit Booten, die durchs Land gereist sind und Briefe mitgenommen haben oder Botschaften übermittelt haben über lange Strecken. Später erfand man dann das Telegrafieren zum Beispiel, wo man mittels eines Codes Nachrichten überbringen konnte. Und ab da war es möglich, sogar über große Entfernungen, sogar über große Ozeane hinweg Nachrichten und Botschaften an andere zu bringen. Dann erfand ein Herr Bell das Telefon. Dann brauchte man keine komplizierten Codes mehr, sondern man konnte die Stimme des anderen direkt hören. Auch wieder über große Entfernungen. Und heute mit dem Internet, da kann man sich per Videoanruf seine Freunde, seine Verwandten quasi mitten ins Wohnzimmer holen, auch wenn sie eigentlich am anderen Ende der Welt wohnen. Ja, mit Freunden und mit Verwandten in Kontakt zu bleiben, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Mit Gott in Kontakt zu bleiben, das ist ein zutiefst christliches Bedürfnis. Wir Christen, wir leben in einer Zeit des Wartens. Wir warten darauf, dass unser Herr Jesus wiederkommt. Und bis es soweit ist, sagt uns Jakobus hier, sollen auch wir den Kontakt zu Gott, zu unserem Herrn Jesus, eben nicht abreißen lassen. Das Leben als Christ ist ein Leben in der Verbindung mit Christus. Und um mit Jesus in Verbindung zu bleiben, hat Gott eben sich auch was Geniales einfallen lassen. Er hat uns etwas Geniales mitgegeben, nämlich das Gebet. Im Gebet wollen wir Gott unser ganzes Leben anvertrauen. Und dafür gibt es zwei gute Gründe. Das Gebet verbindet uns mit Gott und das Gebet bewirkt etwas in unserem Leben. Das Gebet verbindet uns mit Gott. Jakobus schreibt, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Muts, der singe Psalmen. Ja, was wir hier hören, ist eigentlich dieser eine Satz. Beten ist wichtig. Aber warum beten wir eigentlich oder beziehungsweise was bedeutet es eigentlich zu beten? Die Kinder, die zu Kinderrüsten fahren oder auch im Kinderunterricht sind, die könnten jetzt einen Satz aufsagen, den sie sich sehr oft anhören müssen. Beten ist Reden mit Gott und nicht mit dem Nachbarn. Ja, und gerade der erste Teil dieses Satzes, der beschreibt sehr gut, was Beten eigentlich ist. Beten ist Reden mit Gott. In dem bekanntesten und umfangreichsten Gebetsbuch, das wir kennen, da bittet einmal König David am Ende des 19. Psalms folgende Worte. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir. Auch dieser eine Vers ist eine schöne Beschreibung eigentlich dessen, was ein Gebet ist. Die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir. Beim Beten kommt es also nicht nur darauf an, was wir mit den Lippen formulieren, die Worte, die wir mit dem Mund sprechen. Nein, es kommt ganz besonders auch darauf an, dass es mit einem gläubigen Herzen gesprochen wird. Mit einem gläubigen Herzen, dass sich auf all die Versprechen und all die Zusagen, die Gott uns gegeben hat, verlässt. Und wie das Gespräch zum Zusammenleben zwischen Menschen dazugehört, so ist auch im Leben eines Menschen mit Gott dieses Herzensgespräch einfach nicht wegzudenken. Und was treibt uns nun dazu, zu Gott zu kommen, mit ihm zu reden, mit ihm ins Gespräch zu kommen? Was treibt uns zum Gebet? Jakobus führt dazu verschiedene Lebenslagen an, in die ein Mensch kommt. Er redet zuerst vom Leid. Er sagt, leidet jemand unter euch, der bete? Ja, Not, Leid, Sorgen, Schmerzen und Kummer können uns treffen, haben uns schon getroffen im Leben und werden uns ganz sicher auch immer wieder treffen. Schwere Zeiten, die treiben viele zum Gebet. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, Not lehrt beten. Und das Gebet ist wirklich das beste Mittel für uns, um mit Trauer und Enttäuschungen umzugehen. Es ist das beste Mittel, Gott seine Sorgen, seinen Schmerz vor die Füße zu legen und zu sagen, Herr, hilf mir. Ja, das haben schon viele Christen vor uns dankbar erfahren dürfen. Ich würde sogar behaupten, in den meisten Fällen, wenn wir beten, ist unser Gebet eine Art Klage in Form von Bitten und Flehen, die wir an Gott richten. Aber es gibt ja auch andere Zeiten in unserem Leben. Wir sind nicht nur mit Sorgen konfrontiert. Ja, oft ist es in unserem Leben so, dass wir auch viel Gutes haben, dass wir viel Freude erfahren. Und neigen wir in solchen Momenten vielleicht nicht manchmal dazu, zu sagen, ich weiß gar nicht, wofür ich bitten soll, schließlich geht es mir gerade gut, es ist gerade alles in Ordnung. Wenn wir so denken, dann wäre das, als würde ein Partner in einer Ehe sagen, ich weiß gar nicht, warum ich mit meinem Partner, mit meinem Mann, mit meiner Frau reden sollte, schließlich habe ich gerade keine Probleme. Wir merken selbst, das würde nicht funktionieren. Und das funktioniert auch bei Gott nicht. Auch Gott will für uns mehr sein als nur ein Kummerkasten. Jakobus, der sagt, wem es gut geht, der soll singen. Der soll Gott loben, der soll Psalmen singen, der soll Loblieder singen, die er kennt, der soll Danklieder anstimmen. Ja, wir sollen mit Gott über alles reden, was uns im Leben trifft. So wie sich Gott gern unserer Not annimmt, so gefällt es ihm genauso gut, wenn wir ihn für das loben und danken, was er uns jeden Tag schenkt. Eheleute, die bleiben ja beieinander in guten wie in schlechten Zeiten. Und so soll es eben auch zwischen Jesus und seiner Braut sein, zwischen Jesus und seiner Kirche, in schlechten wie in guten Zeiten, wenn wir mit ihm in Verbindung bleiben. Die Gemeindeglieder in Philippi zum Beispiel, die hatten so manche Sorge zu tragen. Aber diese Gemeinde, die durfte auch viel Freude und viel Dankbares erleben. Und zu dieser Gemeinde sagt Paulus, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Hier steht es ganz deutlich, in allen Dingen, egal ob es gut ist, ob es uns freut, ob es uns dankbar macht, egal ob es uns Not oder Schmerzen bereitet, ja, alles sollen und können wir im Gebet vor Gott bringen. Eine ganz besondere Gebetssituation schildert uns Jakobus anschließend. Was sollen wir tun, wenn ein Christ krank wird? Jakobus schreibt, ist jemand unter euch krank, Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten. Ja, mit der Sünde, mit dem Sündenfall kamen auch Krankheiten und Schmerzen in die Welt. Und Krankheiten, die treffen jeden. Auch Christen sind vor Krankheiten nicht geschützt. Wir alle kennen Tage der Schwäche, Tage, in denen wir Schmerzen haben, Tage, in denen es uns nicht so gut geht, Tage, in denen wir krank sind. Das kann eine einfache Grippe sein, die uns vielleicht für ein paar Tage außer Gefecht setzt. Das können gebrochene Knochen sein, die uns vielleicht für ein paar Wochen einschränken, aber die in den meisten Fällen wieder verheilen. Das können aber auch schlimmere Krankheiten sein, Krankheiten, die unser Leben bedrohen. Ja, das können auch manche Krankheiten sein, die nicht heilbar sind, Krankheiten, die bleiben, Krankheiten, mit denen wir vielleicht ein Leben lang zu tun haben und zu kämpfen haben. So ging es ja auch dem gelähmten Mann im Evangelium, der das zumindest erwarten musste, dass er nicht geheilt werden kann. Und was machen wir, wenn wir krank werden? Am Anfang denken wir vielleicht einfach, was von alleine kommt, das geht auch von allein wieder. Wenn das Leiden aber dann nicht einfach so weggeht von alleine, dann suchen wir doch früher oder später einen Arzt auf. Als Christen hätten wir in diesem Moment aber schon etwas ganz Wichtiges vergessen. Eine Krankheit, die zeigt uns oft auf ganz besondere Weise die Grenzen unserer Macht. Einer Krankheit stehen wir oft hilflos gegenüber und gerade dann soll die Erkenntnis darüber umso größer sein, dass wir eben einen anderen brauchen, der uns hilft, dass wir gerade diese Not dem einzigen anvertrauen, der helfen kann, nämlich unserem Herrn, unserem Gott. Aber nicht nur der Kranke selbst soll beten, wenn er krank ist. Nein, der gelähmte Mann in dem Ereignis, von dem wir vorhin gehört haben, der hatte ja Freunde und Verwandte, die sich um ihn gekümmert haben, die sich für ihn vor Jesus eingesetzt haben. Und Jakobus nennt hier die Ältesten, die gerufen werden sollen und die sich einsetzen sollen für die Kranken. Die Ältesten in der Gemeinde, das waren damals die Männer, die als so eine Art Seelsorger für die Gemeinde verantwortlich waren, die als so eine Art Seelsorger der Gemeinde und den Gemeindegliedern mit Gottes Wort dienen sollten. Heute würden wir vielleicht sagen, es sind die Pastoren oder die Vorsteher der Gemeinde. Sie sind es, die hier stellvertretend angesprochen werden für die ganze Gemeinde. Die Gemeinde und eben ganz besonders ihre Hirten sind das Sprachrohr Jesu mit seinen Kindern. Sie sind das Sprachrohr, wenn Jesus sie im Gebet direkt anspricht. Wenn Jesus sich um diese notleidenden Menschen, um die Kranken kümmert, ja, und wenn er sie durch sein Wort trösten will. Dazu gebraucht er die Gemeinde, die Pastoren, die Vorsteher, die verantwortlich sind für diesen Menschen. Und das zeigt uns, es ist eben nicht nur unsere eigene Not oder unsere eigene Freude, die uns zum Gebet treibt. Nein, auch die Freude und die Sorgen anderer sind ein wichtiger Grund, dass wir damit zu Gott kommen, um für andere zu bitten oder uns auch mit anderen vor Jesus zu freuen. Ob wir nun krank oder gesund sind, ob wir nun Freude oder Leid im Leben erfahren, ja, wir wollen als Christen mit Jesus jeden Moment unseres Lebens teilen. Und dazu hat uns Gott das Gebet gegeben. Es verbindet uns mit unserem himmlischen Vater, aber das Gebet kann eben noch viel mehr. Das Gebet, das bewirkt etwas in unserem Leben. Ein bekannter Atheist und Buchautor hat in einem Radio-Interview einmal gesagt, einer der Gründe, warum er aufgehört hat, an Gott zu glauben, war die Tatsache, dass er gemerkt hat, dass er beim Beten eigentlich nur mit sich selbst redet. Da ist keiner, der zuhört. Da ist nichts, das passiert. Und das ist leider die Meinung vieler. Das Gebet ist eigentlich nur Selbstgespräch. Es bewirkt nichts. Psychologen, die sehen vielleicht hinter dem Gebet noch den therapeutischen Zweck, dass man sich durch das Gebet seine eigenen Gefühle und seine eigene Situation noch einmal selbst vergegenwärtigen kann. Aber mehr kann das Gebet nicht. Selbst Christen fragen manchmal verzweifelt, ob Beten überhaupt etwas nützt. Sie fragen sich, warum wir überhaupt beten sollen. Gott macht doch am Ende sowieso das, was er will, auch ohne, dass wir ihn bitten. Sie bedenken dabei vielleicht nur den ersten Teil der Erklärung Luthers zur dritten Bitte, wo es heißt, Gottes guter, gnädiger Wille geschieht auch ohne unser Gebet. Und wenn wir an der Stelle aufhören, könnten wir sagen, ja, warum müssen wir dann beten, wenn Gott sowieso alles lenkt und leitet, wie es ihm gefällt. Und dazu kommt vielleicht auch noch die Erfahrung, dass trotz häufigem und ständigem und ernstem Gebet unsere Anliegen eben oft nicht in Erfüllung gegangen sind. Ja, manch einer hat über diesen Fragen schon enttäuscht diese Verbindung zu Gott abgebrochen. Nun erfahren wir von Jakobus aber eben genau das Gegenteil. Er sagt, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Steckt in dem, was Jakobus uns hier sagt, tatsächlich das Versprechen und die Verheißung, dass ein Gebet jeden Kranken gesund machen kann oder jeden Kranken gesund macht? Unsere Erfahrung zeigt, dass das nicht sein kann. Ja? Auch wir haben vielleicht oft gebetet für uns selbst oder für andere, wo eine Krankheit scheinbar zunächst nicht geheilt wurde. Selbst Paulus musste erkennen, dass Gott sein Leid trotz seines ständigen Gebetes eben nicht von ihm genommen hat. Paulus durfte daraus erfahren, dass Gott gerade darin ihm seine Gnade gezeigt hat. Aber was bedeuten dann diese Worte, die uns Jakobus hier mitgibt? Jakobus' Worte, das ist die Zusage, dass das Gebet die Macht hat, Heilung zu bewirken. Jedes Gebet kann einen Menschen heilen, das ist ganz klar. Jedes Gebet hat die Macht dazu. Aber alles, was geschieht, das soll eben im Namen des Herrn, im Namen Jesu geschehen und nicht nach unserem Willen. Alles soll im Namen Jesu geschehen, das Gebet, ja, und auch die Behandlungen, die mit der Krankheit einhergehen. Jakobus spricht an der Stelle ja nicht nur davon, dass die Ältesten und die Gemeinde für den Kranken beten sollen, sondern er sagt, sie sollen ihn salben mit Öl. Wenn Jakobus davon spricht, dann meint er aber keine geheimnisvolle Zeremonie, die am Krankenbett von der Gemeinde vollzogen wird. Nein, Jakobus spricht hier eigentlich nur von einer damals üblichen Behandlungsmethode, die man eben gemacht hat, wenn jemand krank war oder wenn jemand Wunden hatte. Ja, natürlich darf und soll ein Christ Medizin nehmen. Natürlich darf und soll ein Christ auch die Behandlung der Ärzte in Anspruch nehmen können. Aber all das sind eben nur Mittel, durch die Gott einen Menschen heil machen will, durch den Gott einen Menschen heilen will, nach seinem Ermessen, so wie er es für gut und richtig hält. Wir dürfen uns bei all dem ganz fest darauf verlassen, dass unser Gebet durch unseren Herrn Jesus Christus die Macht und die Kraft hat, dass das eintritt, dass das geschieht, was wir erbitten, wenn es eben nach Gottes Willen gut für uns ist. Gott hat sich selbst förmlich an das Gebet gebunden für uns. Ja, wenn wir nicht beten, dann bleiben Gottes Hände, mit denen er uns segnen will, gebunden. So hat es einmal ein Pastor ausgedrückt. Ja, wir selbst sind in der Lage, durch das Gebet Gottes Hände zum Handeln zu bewegen. Jesus selbst beschreibt einmal seinen Jüngern, welche Macht das Gebet hat. Er sagt ihnen, wenn ihr betet und dabei nicht zweifelt, wenn ihr im Glauben betet, dann könnt ihr auch Bergen Befehle geben, sodass sie sich hier oder dahin bewegen. Und Jesus sagt dann anschließend: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Viele Menschen haben das erfahren. Von vielen Menschen hören wir in der Bibel, im Alten Testament zum Beispiel Hannah, die durfte durch ihr Gebet ein Kind empfangen, was ihr eigentlich unmöglich war. Elia, der konnte durch das Gebet die Wolken dirigieren, sodass er es eine Zeit lang nicht regnen ließ und dann den Regen doch wieder hervorbeten konnte. Die Apostel im Neuen Testament, die wurden durch das Gebet der Gemeinde auf wundervolle Weise aus dem Gefängnis befreit. Und das sind nur einige von vielen, vielen Beispielen, die wir aus der Bibel kennen, wo wir sehen, das Gebet bewirkt tatsächlich etwas. Oft und ständig dürfen wir Gott deshalb bitten, oft und ständig dürfen wir deshalb den allmächtigen Schöpfer im Gebet zum Handeln bewegen. Was ist das für ein Vorrecht, das wir da haben? Und es ist so, auf dem wichtigsten Anliegen, das wir im Gebet vorbringen können, da liegt auch die größte Verheißung. Jakobus schreibt: Wenn jemand Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Eine Krankheit, die muss nicht immer mit einer bestimmten Sünde in Verbindung stehen. Ja, in den allermeisten Fällen gibt es da keinen direkten Zusammenhang zwischen einer Sünde und der Krankheit. Aber es ist doch so, auf dem Krankenbett oder auf dem Sterbebett, da haben wir oft Zeit nachzudenken. Und da hat der Teufel Zeit, an uns zu arbeiten. Und in solchen Momenten, da kommen uns oft eben wieder viele Sünden in den Sinn. Da kommt uns unser Ungehorsam gegen Gottes Wort wieder in die Gedanken. Und der Teufel sorgt dafür, dass sie uns gerade in solchen Momenten auffühlen. Und dann ist es besonders wichtig, dass wir eben nicht alleine sind in solchen Momenten. Ja, Schuldgefühle, da gibt es keine Medizin dagegen. Schuldgefühle, die werden wir nur im gegenseitigen Bekenntnis unserer Sünde, im gemeinsamen Gebet und im Zuspruch der Vergebung Gottes aus seinem Wort los. Eine andere Methode, eine andere Medizin gibt es in diesem Fall nicht. Das heißt, in allen Anliegen, die wir vor Gott bringen im Gebet, soll es das wichtigste Anliegen sein, dass wir und andere Sünde vergeben bekommen. Im heutigen Evangelium, da hat Jesus ja die äußerliche Krankheit, die äußerliche Heilung und die innere Heilung ganz nah aneinander gestellt. Und an dieser Geschichte hat Jesus gezeigt, Gott will, dass wir gesund sind. Gott will, dass wir einen vollkommenen Körper haben, ohne Krankheit, ohne Schmerzen, ohne Einschränkungen. Und Gott hat dafür gesorgt, dass das auch möglich ist. Wir werden so sein, wir werden ohne Krankheit sein, wir werden einen Körper ohne Gebrechen haben, am Ende aller Zeiten in seinem Reich. Dort, wo es keine Krankheiten mehr gibt. Dort wird jedes Gebet um Heilung vollkommen erfüllt sein. Aber Sünde darf eben nicht im Himmel sein. Deshalb hat Jesus auch deine Sünde weggenommen. Er hat sie vergeben, er hat sie zugedeckt. Und genau deshalb will Gott auch schon in dieser Welt das Gebet um Vergebung gern und immer wieder erfüllen. Jakobus ruft uns am Schluss seines Briefes also dazu auf, zu warten. Und bis Jesus wiederkommt, da darfst auch du mit Jesus im Kontakt bleiben. Ja, auch wir haben ein Mittel, um mit Gott im Kontakt zu bleiben. Im Gebet, da hast du eine sichere, eine feste Verbindung zu deinem Herrn Jesus Christus. An den kannst du dich in Freude und in Leid zu jeder Zeit wenden. Und dein Gebet, das hat Macht. Es hat Macht, Gottes Segen zu entfesseln. Gott schenkt dadurch Gutes im Leben und er schenkt das Beste in der Ewigkeit für dich und für andere. Darauf darfst du dich ganz fest verlassen, wenn du auch das nächste Mal wieder deine Hände zum Gebet faltest. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.